in Actionfilmen werden Schauspieler wie Zeichentrickfiguren eindimensional als Helden oder als Schurken dargestellt. Die eindimensionale Art und Weise macht es, dass wir keinen persönlichen Zugang zu diesen Figuren finden. Und so stört es uns nicht, wenn einer weggeblasen wird. Bei vielen Menschen passiert genau das Gleiche mit Gott. Er bleibt irgendwo eindimensional. Eine Energie, ein wohlwollender Großvater, ein strenger Richter, ein liebender Freund, ein souveräner König. Und so haben wir am Schluss einen Cartoon-Gott, zu dem wir keine persönliche Beziehung aufbauen können. Die Bibel lehrt uns, dass Gott komplex ist. Er ist Vater, Freund, Richter und König. Und noch viel mehr. Und ich bin überzeugt davon, wir werden dann als Christen wachsen, wenn wir die verschiedenen Facetten, die verschiedenen Dimensionen von Gott zusammenhalten können, verstehen und darauf reagieren. Die Komplexität kommt ja bereits im Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat, zu beten zum Ausdruck. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Die Vaterschaft von Gott und seine Heiligkeit in einem Satz. Wir haben das jetzt gerade gesungen miteinander. Die gegenseitig befruchtenden und erstaunlichen Wesensarten und Folgen davon beschreibt der König David uns im Psalm 103. Und das Thema der heutigen Predigt lautet, den heiligen Gott als Vater erfahren. Vielleicht besteht die Gefahr, wir reden das Ganze über die Heiligkeit Gottes, dass man es gleich irgendwie, das immer wieder versucht, ein bisschen nicht zu machen, aber dass man vielleicht gleich Gottes so ein bisschen als eindimensional souveräner König betrachtet. Und darum glaube ich, das ist ganz gut, einmal die Vaterschaft und die Heiligkeit Gottes zusammenzubringen. Ich lese den ersten Vers vor aus dem Psalm 103, und zwar die Verse 13 und 14. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Das Wort, das hebräische Wort für Erbarmen, meint, ist ein tief emotionales Wort. Es meint eigentlich so aus dem Medizinischen, die aus dem Medizinischen kommen, viszeral. Viszeral ist ein medizinischer Begriff und meint die Eingeweide betreffend. Und das Wort, das hebräische Wort meint, ist ein viszerales Wort, ist ein tief emotionales, viszerales Wort. Und es gibt zwei Stellen in der Bibel, im Alten Testament, wo uns das Wort von einem Erbarmen ein bisschen näher bringen. Und beide Stellen sind von Müttern gebraucht. Ich mache mit der ersten Stelle vertraut, aus dem Jesaja 49, Vers 15, wo es heisst, der bekannte Vers, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind oder erbarmt sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes? Eigentlich ist das Wort Erbarmen da drin, dass sie geboren hat. Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Gott hat eine überwältigende, tief emotionale, viszerale Liebe für uns Menschen, für seine Kinder, wie eine Mutter für ihren Säugling hat. So eine Milcheinschussliebe. Null Erfahrung, was das bedeuten könnte, aber ich habe darüber gelesen und irgendetwas passiert bei dem Milcheinschuss. So eine tiefe, emotionale Verbundenheit. Und es ist kein Zufall, dass in dem Vers der Säugling erwähnt wird. So eine Liebe hat Gott, der Vater, der heilige Gott zu seinem Kind. Eine zweite Geschichte muss ich euch erzählen, oder darf ich euch erzählen. Zwei Mütter, oder eine Mutter hat ihr Kind ein bisschen zu nahe genommen zur Nacht und hat es verdrückt, erdrückt und es ist gestorben. In ihrer Not hat sie eine andere Mutter gefunden, die ein Kind im ähnlichen Alter hatte und hat es ihr gestohlen. hat natürlich einen grossen Konflikt aus dieser Geschichte gegeben, der vor einem Richter geendet hat. Und der Richter ist der König Salomo gewesen. Der König Salomo hat folgenden Vorschlag gemacht, hat tönt doch das Kind in der Mitte teilen. Eine Mutter kommt die Hälfte über und die andere Mutter die andere Hälfte. Die Mutter, die nicht wirklich Mutter war, ist sofort einverstanden gewesen, weil die hat natürlich die Einstellung, wenn ich schon kein Kind habe, soll die andere wenigstens auch keins haben. Aber die Frau, die die eigentlich Mutter war, hat, über die steht Folgendes. Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach, ach mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Die Mutter hat in dem Moment das Kapitalverbrechen begangen, weil sie hat zugegeben, dass sie vor dem König gelogen hat. Der Tod war die Folge davon. Aber die Mutter war bereit, ihr Leben für das Leben von dem Kind herzugeben. Und wir reden von dieser Art von Liebe, wenn wir von der Vaterliebe reden, von Gott. Unglaublich, wie eine Mutter zu ihrem Kind, eine selbstlose, bedingungslose, tief emotionale, viszerale Milcheinschussliebe. Warum? Was ist die Begründung? Warum liebt Gott oder hat Gott so Erbarmen mit seinen Kindern? Wenn wir so den Vers gelesen haben, ich kann schon nochmal schnell einblenden, können wir vielleicht im ersten Moment meinen, es ginge darum, weil die Menschen ihn fürchten. Ist aber nicht so. Weil das ist ein hebräischer Parallelismus und Gott fürchten und das Kind sein, das ist ein Parallelbegriff. Begründung ist ganz eine andere. Begründung ist, ich lese es nochmal, denn er weiß, dass ihr vergänglich sind. Er denkt daran, dass ihr nur Staub sind. Das ist Begründung von dieser Liebe, denn er weiß, dass ihr vergänglich sind. Er denkt daran, dass ihr nur Staub sind. Und das ist unfassbar. Staub ist ein Gleichnis für etwas, das zerfällt. Also Gott liebt seine Kinder, weil sie Staub sind. Weil sie gebrochen sind, weil sie mangelhaft sind, weil sie voller Scham sind. Drum liebt Gott, weil sie nichts zu bieten haben. Nicht, ist nicht eine Gegenleistung Liebe, sondern weil sie vergänglich sind und nur Staub sind. Er sagt etwas über die Qualität von dieser Liebe, das Kaliber dieser Liebe, das ist unglaublich. Als Kind Gottes darf man in dieser unauflöslichen emotionalen Verbindlichkeit mit Gott leben, mit dem Vater leben und uns in dem Sinne absolut sicher fühlen. Das ist ein erster Gedanke, völlige Sicherheit. Der zweite Gedanke ist, tönt jetzt vielleicht, ja, man muss den erklären, mitfühlenden Zorn. Psalm 103, Vers 8 bis 10 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Es gibt zwei Sorten von Eltern. Eine Sorte, eine gute Sorte, haben wir gehört von Marcel Bühler bei der Moderation. Aber es gibt so zwei Eckpunkte von Eltern. Oder? Das ist vielleicht die eine, wo man so gesagt hat, aber so die laissez-faire, alles erlauben die Eltern, die keine Standards haben, die nicht konfrontiert sind und nie zornig sind. Aber man könnte immer sagen, die vernachlässigenden Eltern, die kein emotionales Engagement haben mit ihren Kindern. Und dann auf der anderen Seite die missbräuchlichen Eltern, die oft zornig sind, die zurückzahlen, wenn sie sagen, du hast mich demütigt, ich demütige dich. Du hast meine Gefühle verletzt, also verletze ich deine Gefühle. So der Rache, also das Payback, das Zurückzahlen von dem, was man selber erlebt. Und man lässt Kinder ihr Fehlverhalten deutlich spüren. Vielleicht ist das in dieser Doc-Sendung, die kürzlich im Schweizer Fernsehen gekommen ist, über das christliche Internatsschule in Karlbrunn, ist vielleicht ein Problem gewesen dort, dass die Kinder deutlich spüren lassen haben, was das Problem ist oder dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber es gilt Unschuldsvermutung, solange nichts anderes bewiesen ist. Bei beiden Arten von Eltern, bei den Vernachlässigenden und bei den Missbräuchlichen, wissen die Kinder nicht, ob sie geliebt sind und wer sie sind. Sie haben ein Problem mit ihrer Identität. Der himmlische Vater, und da haben wir vorher gelesen, und irritiert uns vielleicht auch ein bisschen, wird zornig. Aber es ist kein Rachezorn. Es ist von einem Mitgefühl getriebener Zorn. Langsam und immer unter Kontrolle. Niemals je zornig oder cholerisch. Weil Gott ist selbstlos. Er liebt bedingungslos. Und es steht in den Vers, sein Mitgefühl und die Liebe sind ewig. Und der Zorn währt kurz. Auf der Basis von seinem Mitgefühl und von seiner Liebe gibt es auch Zorn. Und vielleicht spüren wir da etwas von dem heiligen Gott da raus. Er ist nicht einfach der wohltätige Grosspäppel oder so irgendetwas, sondern er ist der Gott, er ist der heilige Gott, aber auch Vater. Weil sein viszerales Mitgefühl den Zorn treibt, ist er absichtlich und zielgerichtet. Wenn Gott nicht würde zornig werden, würden wir uns selber zerstören. Und ein Gott, wo seine Kinder sich selber zerstören lassen, die sind weder gut, so ein Gott ist weder gut, noch liebt er sie. Übrigens, Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Hass ist das Gegenteil von Liebe. Und die ultimative Form von Hass ist Gleichgültigkeit, Vernachlässigung. Haben wir noch ein bisschen älteren Kurs, haben wir schon eine Einsegnung haben? Oder Segnung haben? Das Ziel von Gott ist, durch den Zorn seine Kinder zurück zum Leben zu führen. Und ja, es gibt manchmal Schmerz in unserem Leben. Es ist möglich, dass es Schmerz gibt in unserem Leben. Aber es ist nie eine zurückzahlende Rache von Gott, wo er uns etwas möchte vergelten, sondern es ist immer ein einladender Zorn zurückkommen an sein Vaterherz. Immer. Und ich weiss, wenn man durch schwierige Zeiten geht im Leben, denkt man manchmal vielleicht, was habe ich falsch gemacht? Was zahlt mir Gott jetzt gerade zurück? Ist nie der Fall. Niemals zahlt Gott dir etwas zurück. Da kannst du mitnehmen in dein Leben hinein. Gott zahlt dir nie etwas zurück. Gott lädt dich ein, wieder heimzukommen zu ihm. Der himmlische Vater ist nicht ein wohltätiger Bäppel, habe ich schon gesagt. Er ist der ganz andere, der Heilige. Und vielleicht ein bisschen etwas von diesen zwei Seiten lesen wir auch im Hosea 11, Vers 8 bis 9, wo ich euch gerne vorlese, aus der Bibel, wo es heisst: Oh, wie könnte ich dich aufgeben? Und weiter heißt: Wie könnte ich dich im Stich lassen? Wie könnte ich dich preisgeben und zerstören? Schon beim dem Gedanken daran bricht mir das Herz und ich empfinde tiefstes Mitleid für dich. Spüre da. Also, die Intention von Gott ist immer, Menschen gönnen, einladen. Und dann kommt jetzt aber der Zorn. Ich will meinen glühenden Zorn nicht nachgeben. Ich will Israel nicht noch einmal vernichten, denn ich bin Gott und kein Mensch. Ein anderer Zorn, als Gott, als die Menschen haben, das ist Gott. Und niemals möchte er den Menschen schaden. Ich bin der Heilige, der mitten unter euch wohnt. Und ich will nicht voller Zorn über euch herfallen. Es gäbe ja schon Grund, um im Zorn über die Menschen herfallen. Aber Gott will nicht, er lässt ein. Und sein Zorn ist nur für das da. Und noch so ein dritter Charakterzug von dieser Vaterschaft von Gott aus dem Psalm 103 ist das ultimative Dehei. Ich lese die Verse 15 bis 18 aus der Elberfelder Übersetzung, weil die ein bisschen genauer ist. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr. Und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Das ist wichtig, der Teil. Dann fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Ich habe gelesen, dass in Amerika die Menschen, die im Ausland geboren sind, 100 Billionen Dollar jedes Jahr ausgeben, um die Heimat zu sehen. Heimat ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Der Ort, wo es so schmeckt, wie man aufgewachsen ist, so riecht, wo der Stuhl dort ist, wo man rausschauen kann und das Feuer brennt oder wie auch immer. So das Gefühl von die Hei ist ganz wichtig. Und auch gerade für Adoptivkinder gibt es meistens eine Phase im Leben, wo für sie ganz wichtig ist, um ihre Eltern, ihr Zuhause kennenzulernen. Der Platz vom Aufwachsen. Wenn wir den nicht mehr haben, ist das wie ein schlimmer Albtraum. Das ist ganz etwas Wichtiges, der Ort, der zu uns passt. Und so viele Menschen sind abgeschnitten von ihrem Zuhause. Gerade auch in der heutigen Zeit, wo so viel Migration stattfindet. Und es gibt einen Film, und ich habe mir das auch so ein bisschen, ich war ja 3 Monate in Kanada, mir dann so ein bisschen vorgestellt, wie wäre es da, wenn ich heimkäme? Das ist eben ein Albtraum. Und ich komme ins Haus rein und meine Frau sagt, was machst du da? Ich kenne dich nicht, ich rufe die Polizei an, ich kenne dich nicht mehr. Oder so, oder ich wäre in die Kirche gekommen und die hat gesagt, hat da einen Talk gemacht und die hat gesagt, was ist das für ein komischer Typ? So das Vergessen, wo man auch nicht gehört. Das ist da beschrieben in dem Psalm, wo es heisst, und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Abgeschnitten von der Heimat. Dann fährt ein Wind darüber. Wir brauchen einen Ort, der sich an uns erinnert. Übrigens, als wir gezügelt haben, ist das auch so ein Gedanke gewesen, wo wir immer so ein bisschen darüber geredet haben, dass unsere Kinder ihren Ort nicht mehr haben, wo sie aufgewachsen sind. Vielleicht gar nie mehr in das Haus hineinkommen. Und wir in ein Haus hineinziehen, wo sie nicht einmal mehr Zimmer haben, weil es zu klein ist. Haben wir uns Gedanken gemacht, ist das für Kind? Wir brauchen einen Ort, der sich an uns erinnert. Und der Ersatz fürs Nicht-Erinnern ist in dem Psalm 103, die Gnade des Herrn aber wird ewig von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Die Liebe vom Herrn, die Gnade, die von Ewigkeit zu Ewigkeit währt, bleibt, ist die ultimative Heimat. Für die, die seinen Bund halten, für seine Kinder. Und Jesus hat gesagt, im Johannes 14, Vers 2, dass er ins Haus vom Vater geht, um eine Wohnung zu bereiten. Er schafft eine Heimat, einen Ort, der zu uns passt, einen Ort, wo das ultimative Zuhause ist, wo unser Herz sich danach sehnen tut. Im Haus vom Vater ist der Ort. Also, der Vater gibt uns völlige Sicherheit, den mitfühlenden Zorn und er schenkt uns ein ultimatives Zuhause. Was ist unsere Antwort auf das Angebot von dieser Vaterschaft, von dem heiligen Gott? Da ist mir ganz wichtig, heute Morgen zu sagen, mir, der Mensch, ist nicht automatisch Kind von Gott. Da gibt es manchmal ein Missverständnis und wir glauben, weil Gott, aber Apostelgeschichte 17, Vers 28 heißt es auch, wir sind seine Nachkommen. Gott hat jeden Mensch geschaffen. Aber dass jemand ein Kind ist, braucht es 3 Punkte. Das erste ist Existenz, das zweite ist Ähnlichkeit und das dritte ist Beziehung. Wenn diese 3 Punkte gegeben sind, dann fühlen wir uns zu Hause und kann jemand das Mutter oder Vater ansprechen. Existenz haben alle Menschen von Gott. Niemand könnte nur einen Atemzug tun, wenn Gott den nicht schenken würde. Ähnlichkeit ist schon eine riesige Herausforderung, würde ich immer sagen, ist Jesus der Einzige, der Gott ähnlich war. Aber wir haben eine Chance, und zwar dann, wenn wir in Beziehung treten, das Dritte, um Jesus ähnlicher zu werden. Und Beziehung mit dem Gott hat nicht jeder Mensch. Jesus verordnet uns, wenn wir in Beziehung treten können, Johannes 1, Vers 12. Und er sagt, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist ganz wichtig. Ein Mensch ist nicht automatisch im Bund mit Gott und sein Kind. Es gibt es außerhalb vom Bund und es gibt es innerhalb vom Bund. Es gibt eine Zeit, wo wir noch nicht in dem Bund sind, und eine Zeit, wo wir, oder wir werden eingeladen, eine Zeit, wo wir sein in dem Bund. Das ist eine Einladung. Und die Einladung ist heute Morgen, die gilt heute Morgen. Die Einladung, Kind Gottes zu werden. Jesus aufnehmen. Jesus selber hat keine Heim gehabt. Er hat gesagt, Füchse haben ihren Bau, Vögel haben ihre Nester, aber ich habe keinen Ort, wo ich meinen Kopf anlegen kann, wo ich mich niederlegen kann. Und ganz interessant, Jesus hat seinen Gott hat er immer mit Vater, mein Vater, Abba Vater angesprochen. An einer Stelle hat er eine andere Ansprache gebraucht. Und zwar, wenn er am Kreuz gehangen ist, hat er gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er dort einen anderen Anspruch gebraucht und nicht mehr vom Vater geredet? Das ist die einzige Ausnahme. Was ist passiert? Jesus hat dort am Kreuz die Schuld für unsere Sünde gezahlt. Die Sünde, die meint, außerhalb von dem Bund zu stehen mit Gott. Nicht sein Kind sein. Trennt sie von Gott. Jesus hat dort am Kreuz den Geist von der Kindschaft verloren, damit wir den Geist von der Kindschaft haben können. Sein Platz, sein Ort haben dort nicht mehr gekannt. Damit wir einen Ort haben, wo wir hin können. Die Tür zu seinem ultimativen Zuhause war geschlossen, damit die Tür von uns aufgeht. Spürt ihr das? Jesus hat das alles aufgegeben, damit wir eingeladen sein können. In die Kindschaft. Zum heiligen Gott. Im Hebräer 13 heisst, dass Jesus außerhalb der Stadttor von Jerusalem gelitten hat. Er hat darum außerhalb der Stadttor gelitten, damit wir ein ultimatives Zuhause in der Stadt Jerusalem, im himmlischen Zuhause vom Vater, im Haus vom Vater finden können. Das ist das Angebot, wie Jesus macht. Und jetzt verratet uns, vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr erfahren darüber, was hat das am Schluss mit meinem Leben zu tun. Und ich glaube, also ich habe eine tiefe Überzeugung, alles. Vielleicht fehlt jetzt in dieser Predigt so die moralische und ethische Herausforderung, und sagst, und jetzt kannst du heimgehen und das machen. Ich glaube aber, wenn wir Gott neu erkennen, wer er ist, in mehr Dimensionen, dann verändert das alles in deinem Leben. Und der David verratet uns ein Geheimnis ganz am Anfang von dem Psalm, Psalm 103. Dort steht das Geheimnis, das uns von der Rest vom Leben verändert. Sind wir gespannt, he? Was verändert uns von der Rest vom Leben? Da steht, mit meiner Seele will ich den Herrn loben und von ganzem Herzen will ich seinen heiligen Namen preisen. Mit meiner Seele will ich den Herrn loben und das Gute nicht vergessen, das er für mich tut. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, das ist das Rezept. Und ich hatte noch wieder mit mir einmal zu sprechen. Ich habe erst heute Morgen gemerkt, dass einfach die Übersetzung zu wenig gut ist, die ich da vorne habe. Ich würde lieber die Übersetzung sagen, die ich gerade als zweites gebraucht habe, nach Luther. Lobe den Herrn, meine Seele. Viele können das schon auswendig, aber sagen es auch mit mir mal, sprechen das mal aus. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Genau. Das ist immer das Problem von Voraussagen, dass man plötzlich einen Blackout hat. Danke euch. Warum macht der, das ist ein Selbstaufruf, den David macht. Warum macht der David den Selbstaufruf? Weil wir die Wahrheit unbedingt begreifen müssen. Die Wahrheit, die ich euch heute Morgen weitergegeben habe, müssen wir unbedingt begreifen. Bestaunen, bedenken, loben, meditieren, feiern. Dass die Vaterliebe in unser Herz hineinfällt. All unsere Probleme kommen daher, und jetzt sind wir das Maul sehr voll, weil unsere Seele nicht weiss, dass wir Kind Gottes sind. Und du kannst jahrelang in der Kirche sein und hier in den Gottesdienst kommen, aber deine Seele Es kann sein, dass deine Seele nicht weiss, dass du Kind Gottes bist. Der Kopf vielleicht schon, aber deine Seele nicht weiss. Und darum, lobe den Herrn, meine Seele. Der Selbstaufruf verändert dein ganze Leben. Ich bin überzeugt davon. Wenn die Wahrheit tief in unser Herz gesunken ist, werden wir frei von der Suche nach Anerkennung und Bestätigung. Frei von mangelndem Selbstwert. Ebenso werden wir frei von der Bitterkeit gegenüber unserem eigenen menschlichen Elternhaus, wo unsere Eltern vielleicht eben Fehler gemacht haben, alle machen Fehler, häufig vernachlässigt haben oder vielleicht missbraucht haben. Wir werden aber auch frei von einer zu grossen Abhängigkeit vom Elternhaus. Wenn unsere Seele weiss, dass wir Kind Gottes sind, dann kommen wir in eine gute Beziehung und in eine versöhnte Beziehung mit den Eltern, mit den menschlichen Eltern, mit den irdischen Eltern. Und weil der Vater im Himmel weiss, was wir benötigen, werden wir frei vom Wollen immer mehr besitzen, von allen Geld sorgen. Wie wir wissen, der Vater im Himmel, dem gehört alles. Und der Vater im Himmel weiss, was ich bedarf, bevor ich ihn darum bitte. All unsere Probleme kommen daher, dass unsere Seele nicht weiss, dass wir Kind von Gott sind. Als Vater verbindet sich der heilige Gott, der König und Richter, viszeral, emotional, Muttermilch-Einschuss, mäßig mit seinem Kind. Kennt deine Seele die Wahrheit? Danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass wir dich dürfen Vater ansprechen. Und es ist nicht nur ein Floskel. Es hat einen tiefen, tiefen Inhalt. Deine Liebe, deine Barmherzigkeit ist echt und wahr. Danke vielmals, Herr. Und es ist auch deine Liebe und deine Barmherzigkeit, die unser Leben verändert. Nicht unsere guten Vorsätze verändern uns, sondern es ist deine Liebe. Wir brauchen etwas in unserem Leben, das grösser ist als alles andere, was es gibt. Und das ist deine Liebe, kann das sein und will das sein. Danke vielmals. Darf man dich Vater ansprechen. Und ich bitte dich für die Menschen unter uns, die ja, vielleicht schon jahrelang Christ sind und das abnicken, aber die Seele weiss es nicht. Schenk, dass das die Wahrheit auf tiefer in unsere Seele hineinfallen, auch in meine Seele hinein, Herr, ich brauche es. Und ich bitte dich für die Menschen, die noch außerhalb von dem Bund sind, danke, dass du da stehst und sie lässt. Jesus, dass du den Geist von der Kindschaft aufgeben hast, dass wir den Geist von der Kindschaft dürfen bekommen. Dass deine Liebe von dieser Art ist, dass du dein Leben gegeben hast, dass deine Kinder leben können. Danke dir von Herzen dafür, für das riesige Kaliber von Liebe. Und ich wünsche mir von heute Morgen, dass wir da dürfen ein paar Millimeter besser verstehen oder vielleicht auch, dass ein richtiger Erdrutsch darf passieren in unserem Leben. Danke vielmals, Herr. Amen.